das sind Punkte, wo ich immer feststelle, da muss ja nicht immer kriminelle Energie dahinter stecken. Und deshalb auch diese Frage zum Beispiel, sind das wirklich 49 Quadratmeter? Das, das steht irgendwo, aber du weißt es halt nicht. Und das sind hast so Punkte. Ja, das wollte ich, Anne, aber das ist so ein Grundriss mit so mit kreisförmigen Aus- und da war ich raus, aber wir werden das auf jeden Fall nachmessen lassen, das ist so. Und da ist für mich einfach der Punkt zu sagen, erstmal ein gesundes Misstrauen den Menschen gegenüber, die mir Informationen liefern, ist in unserem Job manchmal und auch im Leben vielleicht sehr hilfreich.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz.
Mein Name das ist schon schlecht. Es ist schon schlecht. Du musst hier heute richtig, du musst ernst sein. Ach und so. Du musst total, ja, nicht freundlich, du musst wirklich, okay. Du musst diesen Ton drauf haben. So, so jetzt.
Nochmal neu, Anne. Oder einfach weitermachen?
Mach weiter, wir schaffen okay, das. Ja, wir können nicht schneiden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord in der Gerichtsakte. Im dunklen Auge der Immobilienbewertung. Mein Name ist seit über 50 Folgen Anne Brackhoff.
Und mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir heißen euch heute herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Spezialfolge von Sachverstand mit Herz. Und zwar haben Patrick und ich beschlossen, dass wir auf den True Crime Zug aufspringen. Und ich muss euch gestehen, ich bin richtig aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt, weil ich mir diesen ganzen Fall, den du jetzt gleich erklären wirst, einfach auch schlichtweg gern als Zuhörer anhöre und versuche das parallel ein bisschen zu hosten. Aber Patrick, was war denn dein schauriges Highlight der vergangenen Woche?
Ich bin in die Fänge der norddeutschen Immobilienmafia geraten.
So richtig, richtig, also so richtig mit einem Reizungsrohr festgekettet und
fast.
Lösegeld, fast. Haben wir fast eigentlich einen Notweg, den wir dann irgendwie lostreten können? Weil ich weiß, ich möchte das jetzt nicht so konkret eingehen, weil ich glaube, das wäre ganz schwierig. Ich weiß, dass es bei manchen anderen Arbeitgebern dann so Exitpläne gibt, wenn ein anderer Mitarbeiter in Gefahr gerät.
Ich bilde mir immer ein, ich könnte schnell laufen.
Bestimmt. Der andere muss nur langsamer sein.
Also ich möchte schon mal vorab unsere Hörerinnen und Hörer informieren. Wir haben gerade eben die Telefonleitung freigeschaltet für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen können. Ist kein Lösegeld, keine Belohnung okay. Ausgesetzt worden, aber eine Menge Ehre und Karma-Punkte.
Definitiv. Wie gesagt, Ruhm und Ehre an die Familie.
So, jetzt denken sich alle, wir hätten jetzt völlig eine Klatsche. Wir müssen vielleicht mal erklären. Ja, wir haben uns überlegt, also die Geburtsstunde unserer True Crime Podcast Idee kam mit Auftragserteilung in einem Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft.
Weiß ich noch wie heute, du schicktest mir ein Foto und sagtest, wir haben einen neuen Kunden. Und es war eine Akte der Staatsanwaltschaft.
Yes.
Und dann hast du dich in einen Fall reinarbeiten müssen, wo du Teil eines ausgeklügelten Systems geworden bist, musstest du dir auch ein Wegwerfhandy zulegen, so wie die
richtigen ich habe eine Überschrift. Dunklen Machenschaften im Nordseeheilbad.
Jetzt. Alle True Crime Podcasts werden jetzt die Augen verleiern. Ich hoffe, es ist. Nein, oh Gott, ich muss auch mal schauen, dass ich mich völlig daneben benehme. The stage is yours. Ich lehne ich bin ja wirklich ein riesengroßer True Crime Fan. Das ist
ja
total klischee.
Und jetzt bist du Teil dessen. Du kannst dein LinkedIn-Profil schon mal ändern in True Crime Podcasterin.
Oh mein Gott. Werden wir dann jetzt auch für den Podcastpreis vorgeschlagen? Könnte ich mich
wenn
dann
wir das nicht schon sind
mit den Mord of X-Mädels stehen? Ja, du hast recht.
Ich könnte jetzt auch den Alkohol dazu holen.
Ich glaube, das haben die irgendwann mal eingestellt, weil es dann so ein schlechtes. Ich habe Kaffee. Ich bin.
Das ist auch okay.
Ja, ich denke auch. Sachverstand, also, Kaffee
zusammen. Pass auf, wir machen das jetzt so. du sagst jetzt, Patrick, schildere uns mal den heutigen Fall und ich schildere den heutigen Fall.
Patrick, schildere uns heute. Siehst du, das kriege ich schon nicht. Schildere uns.
Okay. Warte, ich mache einfach die Musik. Es schreibt das Jahr 2024. Die Bürgerin X will ihr Immobilienportfolio aufbessern und bedient sich daher einer großen deutschen Immobilienmaklerkette.
Ich möchte hier einen Namen geben. Also bei True Crime Podcast kriegen die immer Namen.
Sabine okay.
Kozlowski.
Sabine Kozlowski, alles klar. Müssen wir jetzt sagen, dass hier zufällige Gemeinsamkeiten mit lebenden Personen rein zufällig sind? Und ja, okay. So, also Sabine Kozlowski will ihr Immobilienportfolio aufbessern und erwirbt gutgläubig von einer unter Vermittlung einer großen deutschen Immobilienmaklerkette ein Büro in einem deutschen Nordseeheilbad.
Stelle ich mir das so vor, wie ich mir das jetzt vorstelle?
Jetzt quatsch mir doch nicht immer dazwischen. Ich versuche hier gerade Spannung aufzubauen.
Entschuldigung.
So. Sabine. Nordseeheilbad.
Sabine.
Ihr wird dieses Immobilienengagement besonders schmackhaft gemacht durch einen Mietvertrag, der das Investment als sehr, sehr renditestark darstellen lässt. Leider erst nach dem Kauf dieses Objektes stellt sich heraus, dass mit enormer krimineller Energie hier ein Mietvertrag fingiert wurde, Erträge gar nicht vorhanden sind und über das Ganze hinaus auch die Nutzung dieses Ladenlokals als Büro überhaupt nicht genehmigt wurde. Daraufhin stellt Sabine Kozlowski Strafanzeige bei der örtlichen Polizei. Und im Zuge dessen gilt es nun zur Ermittlung der Schadenshöhe, den Schaden durch einen Sachverständigen feststellen zu lassen. Hierzu wird der renommierte Sachverständige Patrick Bayer hinzugezogen, der heute Gast in unserem Podcast ist. So, ungefähr, habe ich mir das vorgestellt. Hallo Anne!
Also, das ist ja auf ganz vielen Ebenen total interessant. Also erstmal, weil, glaube ich, ganz viele gar nicht wissen, was für krass coole Sachen wir eigentlich in unserem Job so machen können, ja. Aber jetzt bin ich natürlich total gespannt, was du zu berichten hast.
Wer hat okay, dann fange ich jetzt schon mal an. Nein, da sind wir noch gar nicht. Ich fange jetzt erstmal an mit den wirklich, wirklich krassen Insights.
Oh.
Und zwar, ich bekomme eine Nachricht auf eine E-Mail auf mein Handy. Hallo Patrick, ruf mal bitte Frau sowieso von der Staatsanwaltschaft Stade zurück. Dann denkst du dir ja schon mal wieder, oh nein, was ist denn jetzt wieder passiert?
Tut mir leid, ich mach's nicht wieder.
Ja, genau. Ich habe dann angerufen, aber ich habe dann gesagt, hallo Frau sowieso. Und dann sagte sie zu mir, hallo Herr Bayer, schön, dass Sie zurückrufen. Und da dachte ich mir, okay, so schlimm kann es nicht sein. Naja. Und dann hat sie mich gefragt, wir haben dann, wie das eigentlich immer in solchen Fällen ist, wenn man auch mit Justizbehörden zusammenarbeitet, eine Beweisfrage quasi formuliert oder eine Frage formuliert, welche Fragestellung ich konkret bearbeiten muss. Ja, das ist immer ganz cool, die wirklich fortschrittlichen Justizbediensteten und Beamteten stimmen dann immer solche Fragen auch gerne mit dem Sachverständigen vorher ab, haben wir geklärt. Und dann kam jetzt kommen die wirklich krassen Insights. Ich sage dann, kein Problem, dann stellen Sie mir die Akte bitte ins Akteneinsichtsportal, dann kann ich mir das angucken. Dann sagt sie, nein, Herr Bayer, so läuft das hier nicht. Dann sage ich, okay, wie läuft es denn dann? Ich würde die Akte jetzt in die Wachtmeisterei geben und dann können Sie sich abholen.
Ui.
Naja, das war irgendwann, ich glaube, am Freitag. Und dann bin ich mit Helena, also meiner kleinen Tochter, dann in die Stadt gefahren und sonst fragt sich Papa, wo fahren wir denn hin? Da sage ich, wir fahren jetzt mal einmal zum Gericht und ich muss da mal irgendwas rausholen. Und ja, was musst du denn da rausholen? Ja, ein bisschen, was Papa lesen muss. Mhm, okay, naja. Dann komme ich da hin, kriege mein Paket in die Hände gedrückt aus 4 Bänden. 4 oder 5 Bänden, lege ich das ins Auto, guckt meine Tochter mich an und sagt, oh Papa, da hast du aber viel zu lesen übers Wochenende. Verdammt, ja. Naja, also tatsächlich war es so, die Dame hatte seinerzeit sich überlegt, sie möchte gerne ihr Immobilienportfolio anreichern mit einer Bürofläche, wurde angeboten von einem großen deutschen Maklerunternehmen. Und dann wurde ihr auch ein Mietvertrag vorgelegt und so weiter und so fort. Und leider war der Mietvertrag gefälscht. Und in diesem Objekt war es so, dass die Fläche als Bäckerei ausgewiesen war und auch genehmigt worden war im Bauantrag. Ich hatte mir dann zwischenzeitlich jetzt schon die Bauakte angeguckt und dementsprechend dann die Situation leider nochmal dahingehend verschlimmert, dass ich der Dame sagen musste, dass die Büronutzung, im Übrigen passenderweise, ist da ein Krimi-Dinner und Escape Room-Laden jetzt drin. Nee, das, ja, manchmal sind die Dinge so skurril, ne? Das ist so.
Das ist so schön. Oh nein.
Ja, und dann musste ich, habe ich mir das angeguckt und habe dann gesagt, es tut mir total leid, aber die Nutzung hier ist gerade gar nicht, die ist überhaupt nicht genehmigt.
Von wie viel Fläche reden wir? So ungefähr?
Es ist nicht groß, das sind 50 Quadratmeter. Also das ist jetzt nicht riesig groß. Ja, und also man muss auf jeden Fall schon mal sagen, da es als Büro auch verkauft wurde und als Bäckerei genehmigt wurde, ist auf jeden Fall eine Nutzungsänderung gemäß der niedersächsischen Bauordnung notwendig. Das heißt, dadurch erhöht sich der Schaden ja auch nochmal, weil das Ganze ja die ganzen Architekten und also Umnutzungsänderungsgebühren und so, die kommen ja da jetzt noch dazu. Ja, und im Zuge dessen habe ich dann halt die Akte studiert und ich muss mal wieder sagen, ich war wirklich erstaunt, wie Dinge manchmal zustande kommen und wie Dinge laufen. Und ein zentraler Punkt, finde ich, spielt da auch wieder die Rolle, dass Informationen nicht richtig aufgearbeitet wurden. Mhm. Und ich bin jetzt quasi 1,5 Jahre nach dieser Immobilientransaktion der Erste, der sich wirklich mal alle rechtlichen Gegebenheiten dieser Immobilie überhaupt anguckt. Ja. Und das führt natürlich wieder dazu, dass man auch ein Stück weit schon traurig ist, dass solche Vorarbeiten dann auch vor allem jetzt in dem Fall durch die Maklerin, ne, also in dem konkreten Fall, einfach nicht gemacht wurden. Also es ist ja egal, ob das jetzt Makler oder Voreigentümer ist, der selber verkauft oder der Erwerber oder die Erwerberin. Und das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Was man hier vielleicht dazu sagen muss, ist, dass dass es hier ja jetzt mal ein bisschen anders gelagert ist als eine normale gerichtliche Tätigkeit. Also es gibt keinen Beweisbeschluss, ja, sondern es gibt einen Auftrag von der Staatsanwaltschaft und da muss dann letzten Endes ein Gutachten geschrieben werden, das am Ende aber genauso vernünftig und wasserdicht sein muss, weil ja jemand für das, was ich an Schaden ermittle, auch bestraft werden kann und wahrscheinlich genau diese Strafe auch irgendwann zahlen wird müssen in irgendeiner Form. Und dann ist es zum Beispiel so, dass ich schon angefangen habe, noch genauer darauf zu achten, in der Teilungserklärung, wir haben das ja oft, steht 48 Quadratmeter oder 49 Quadratmeter, aber nirgendwo, woher diese Angabe kommt.
Ich würde jetzt mal schießen aus dem Aufteilungsplan, aber wahrscheinlich nicht, wenn du...
Nein, das habe ich auch gelernt und deshalb ist diese Folge und dieses Thema so spannend. Ich war ja dann, ich habe dann sehr intensiv, ich glaube 2,5 Stunden da in der Stadt, wie heißt das, in der Stadtverwaltung, genau, im Bauamt verbracht und mir die Bauakten angeguckt. Nein, im Aufteilungsplan stehen im schlechtesten Fall, so wie hier, nur die Nummern der Einheiten. Mhm. Und dann habe ich gelernt, dass tatsächlich die Flächenaufstellung nicht zwangsläufig, also die Nutzflächenaufstellung, muss man sagen, nicht zwangsläufig Bestandteil dieses Bauantrages sein müssen. Es gibt Pflichtangaben, wie zum Beispiel die Geschossflächenzahl, die Grundfläche, ne, überbaute Fläche, Kubatur und sowas. Aber die Nutzfläche gehört tatsächlich nicht dazu. So, und dann habe ich gesagt, habe ich das weitergeforscht, wo kommt das her? Und ich habe in den ganzen Bauakten nicht einmal irgendwo diese Angabe gefunden, wo das herkommt. Und habe dann gesagt, okay, aber hier muss ich ja ganz genau drauf achten, weil wir sind hier, weiß ich nicht, auch wenn wir vielleicht bei, keine Ahnung, 5.000, 6.000, 7.000 Euro pro Quadratmeter sind, ja, erhöht oder vermindert da ja jeder Quadratmeter die Strafe. Also nicht die, ja, die Strafe an sich, sondern die den Schadensersatz. So. Und das ist natürlich dann umso wichtiger, als dass wir uns hier in der Verantwortung wirklich mal der Verantwortung bewusst sein müssen, wie wichtig es ist, sehr, sehr genau in manchen Fällen zu arbeiten. Das sollte man ja eigentlich immer machen, ja.
Ja.
Aber hier gibt's Dinge, wo man weiß, da wird jemand bestraft und die Höhe des Strafmaßes richtet sich bestimmt auch in irgendeiner Form nach der Höhe des Schadens vielleicht, ja. Aber das eine ist ja Strafrecht, das andere ist Zivilrecht, das muss man so ein bisschen auseinanderhalten. Aber es ist ja so, dass jetzt hier die Staatsanwaltschaft ein Interesse daran hat, festzustellen, ist ein Schaden entstanden und wenn ja, wie hoch ist er? So, um vielleicht sich ein Bild zu machen für die Strafmaßbemessung, welchen Strafantrag man stellt nachher im Strafprozess. Ja, mhm. Das ist jetzt noch nicht etwas, was grundsätzlich fürs Zivilverfahren wichtig ist. Aber da gibt es ja, ich bin ja jetzt juristischer Laie, aber da ist es so, wenn im Strafverfahren schon festgestellt wurde, wie hoch der Schaden ist, dann kann man das irgendwie überleiten, Adhäsion, ich weiß nicht, irgendwie komisch. Man hat mir das mal erklärt, ja, genau, ins Zivilverfahren, ja.
Das heißt nochmal für mich oder für alle, die zuhören, dein Beitrag entsteht noch vorm Strafantrag. Also du bist quasi jetzt schon Teil dessen, den man...
Nee, nicht vorm Strafantrag. Der Strafantrag, oder das wäre ja, wenn man das jetzt, also nicht, dass wir das verwechseln, nicht bevor jemand eine Anzeige erstattet hat, ja, sondern bevor die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob sie Anklage erhebt oder einen Strafbefehl ausstellt oder sonst was.
Okay, das ist interessant. Das heißt, es ist jetzt noch kein
Lauf. Das ist auch nicht richtig, entschuldige, da muss ich mich wieder korrigieren. Die Staatsanwaltschaft entscheidet ja nicht, ob Anklage erhoben wird, sondern, also doch, aber das Gericht entscheidet ja nachher, ob die Anklage zugelassen wird. Und da sind all diese Dinge sehr wichtig für. So.
Okay, also das heißt, du bist noch in der Anbahnung zu einem Prozess.
Mhm, genau.
Okay, spannend. Hm?
So.
Erzähl mal weiter.
Naja. Und ich habe mich dann also mit der Geschädigten getroffen und die ist auch wirklich sehr, auch fachlich sehr, sehr versiert daran, ja, und was vielleicht auch ein Stück weit unangenehm ist, dass sie da auch betroffen ist, aber sie hat wirklich all diese Dinge sehr, sehr gut dokumentieren können. Ja, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, warum hat sie das nicht vorher geklärt, bla, 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 ja, so. Aber das will ich finde Schuldzuweisungen an der Stelle stimmen mir überhaupt gar nicht zu. Also mal abgesehen davon, dass ich auch ein Neutralitätsgebot habe. Ich habe hier eine Aufgabe zu erfüllen, Punkt. Was ich an dieser Sache aber so ganz spannend und wichtig finde, ist, dass wir uns immer auch Gedanken darüber machen müssen. Es gibt ja zum Beispiel von dieser Maklerin auch ein Exposé. In diesem Exposé wird ausdrücklich eine Bürofläche verkauft. Ja, da wird eine Nutzfläche angegeben. Und offensichtlich, sag ich mal, fehlten da dann doch noch ein paar relevante Informationen, dass die jetzt ein Stück weit auch getäuscht wurde, weil die Verkäufer einen Mietvertrag fingiert haben. Ja, ist natürlich Frage, jetzt.
Das kommt vom Verkäufer, logisch. Ja.
Ja, genau. Ist natürlich auch nochmal blöd gelaufen. Aber was hier zum Beispiel noch eine Rolle spielte, ist, ob sich, also eine Fragestellung der Staatsanwaltschaft ist, ob sich alleine durch den Sachverhalt, dass diese Fläche nicht vermietet war tatsächlich, sondern dass nur vorgetäuscht wurde, ein Wertunterschied ergibt.
Mhm.
Und das ist ein Punkt, den würde ich einfach auch heute mal gerne diskutieren, wenn wir im Wohnbereich sind, dann arbeiten wir ja gerne mal mit Vermietungsabschlägen, ja, vor allem in der Belangungswertermittlung. Ist das ja teilweise vorgesehen, dass Vermietungsabschläge, wenn eigennutzungsfähig, genau. Und jetzt stellt sich hier ganz explizit die Frage und da auch die Frage mal in die Community, könnt ihr ja mal unter unseren LinkedIn-Post schreiben oder so, bedingt sich ein Werteinfluss alleine dadurch, ob ein Objekt vermietet ist oder nicht? So, jetzt muss man sagen, zumindest war der Mietvertrag so gefaked, dass er marktübliche Mieten enthielt.
Frage, mittlerweile ist es ja vermietet, oder? Offensichtlich ja. An dieses Escape Room-Krimi-Dinner-Ding, keine Ahnung. Von welcher Leerstandszeit sprechen wir? Also hat sich das die Dame, denn Sabine Gottslowski, denn vorher mal angeschaut, bevor sie gekauft hat? Und müsste ja dann feststellen, ah, hier ist leer? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil fehlt mir
ja, also sie hatte sich das tatsächlich angeschaut und hatte dann auch festgestellt, so viel ist da in diesem Büro jetzt auch nicht drin. So, und das wurde dann aber noch so ein bisschen mit, ja, Folgen von Corona und viel Homeoffice begründet und so weiter und so fort, ja.
Okay.
Naja, es wäre ja jetzt auch fahrlässig zu sagen, solange da ein Strafverfahren im Raum steht, vermiete ich das gar nicht. Du hast ja auch als Geschädigter trotzdem die Pflicht, den Schaden möglichst zu begrenzen. Ja, also nicht noch fahrlässig dafür zu sorgen, dass er noch größer wird. Und da muss man sagen, die Leerstandszeit, das war relativ knapp, ja, und es geht auch gar nicht so um die Leerstandszeit, sondern vielmehr darum, dass es also einen Unterschied, ob es einen Unterschied gibt zwischen ist vermietet und ist nicht vermietet.
Wie ist denn so deine erste Wahrnehmung? Also vielleicht noch mal ganz kurz taktisch die Frage, was wirst du machen? Also läuft es darauf hinaus, dass es klassische Verkehrswertsgutachten werden, einmal im vermieteten, einmal im unvermieteten Zustand? Oder wie gehst du damit um? Jetzt mal nur neben der Fachfrage, wie sieht die Umsetzung aus? Das wäre vielleicht mal spannend.
Ja, da bin ich mir auch noch nicht so ganz drüber im Klaren, muss man sagen, denn wir haben hier ein Teileigentum. So, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe eine Bürofläche und die bewerte ich jetzt im Ertragswertverfahren. Ja, so erstmal als Bürofläche tatsächlich auch, obwohl nicht genutzt, ja. Gibt's ja schon mal erste Schwierigkeiten, weil ich darf ja nur das bewerten, was rechtlich zulässig ist. So, jetzt war ich ja praktischerweise im Bauamt, bin dann auch gleich zur Bauberatung gestiefelt und habe gesagt, hören Sie mal, wir haben hier folgende Sache, Staatsanwaltschaft und so weiter und so fort. Kann ich mit Ihnen darüber sprechen, ohne dass Sie jetzt gleich loslaufen zu Ihrem Kollegen und sagen, ich weiß was? Ja, sagt er, muss man ja auch mal drauf achten. Ne? Du kannst ja nicht immer sagen, hören Sie mal, hier haben wir einen Verstoß gegen die niedersächsische Bauordnung, gucken Sie sich das mal an und sagen Sie mir, was Sie davon halten, sondern du musst ja auch erstmal sagen, also können wir hier informell reden, ohne dass Sie jetzt gleich hier tätig werden von Amts wegen.
Ja, ich weiß was.
Ne, nicht, dass ich da rausgehe und die hauen dann eine Nutzungsuntersagung raus oder sowas. Naja.
Dann wird es ja krimineller.
Nee, ja, genau. Ja, und dann sagt er, ja, wissen Sie, ganz ehrlich, wenn Leute das mutwillig machen, ist das eine, aber in so einem Rahmen einer solchen Straftat stellen wir uns ja jetzt nicht nur hin und hauen auch drauf. Das finde ich eine sehr ehrbare Haltung. Ich glaube nicht, dass jede Baubehörde in Deutschland das so sehen würde.
Ich wollte gerade sagen.
Und dann habe ich gesagt, lässt sich das denn nachgenehmigen? Und dann sagt er, ja, also mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, ich kann Ihnen das nicht abschließend beurteilen, dafür müssen Sie ein paar Vorfragen stellen, bla bla bla. Aber ja, also wird schon gehen. Gut.
Ja.
Sag ich. Dann habe ich schon mal die Situation, dass ich da in meinem Gutachten schon mal guten Gewissens unterstellen kann, dass diese Nutzungsänderung durchgeht. Das heißt, ich würde jetzt also tatsächlich ein Büro bewerten und die Kosten für eine Nutzungsänderung abziehen. In den BOGs. Ne? So. Und dann würde ich ja jetzt im Ertragswertverfahren rechnen, würde gucken, was ist eine angemessene Miete, angemessener Liegenschaftszinssatz und würde dann im Prinzip das Ganze ermitteln. So. Und jetzt ist ja der Punkt, wir haben ja quasi fiktiv dann einen Leerstand. So. Jetzt muss ich mir erstmal die Frage stellen, und das ist nämlich das Problem, wenn ich einen Leerstand habe, habe ich einen strukturellen Leerstand, ne, oder nur einen vorübergehenden Wechselleerstand. So in dem Fall, das ist in einem Nordseeheilbad, ja, in einem Kurgebiet, da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken drüber, dass das ein struktureller Leerstand sein könnte. Ja. Von daher sehe ich jetzt erstmal darin allein kein Problem. Was ich aber auch machen muss, ist mir anzugucken, was ist denn mit der marktüblichen Miete und mit der tatsächlichen Miete, die gemäß dieses fiktiven Mietvertrages vereinbart war. Und ich würde mal sagen, sie ist grundsätzlich noch marktüblich, aber sie war schon sehr, sehr gut ausgestattet. Und dadurch ergibt sich dann in der Rohertragsbetrachtung und deshalb nachher auch im Ertragswert schon eine gewisse Differenz. Mhm. Und dann muss man sagen, ist ja auch nochmal der Punkt, dass ich ja auch nochmal für die Tatsachenerhebung berechnen muss, weil ich habe ja zwei verschiedene Fragestellungen. Wäre das angemessen im Hinblick auf die damalig zulässige Nutzung als Laden? Hab ich, also welchen Unterschied habe ich zwischen Ladenmieten und Büromieten? Mhm. So, und da ist es jetzt ein bisschen tricky, weil das zwar ein Ladenlokal ist, aber das jetzt nicht sowas ist, wo man sagen kann, da ist eine klassische Ladenmiete angemessen, weil es eine gut frequentierte Lage ist oder sonst was. Ja, also da könntest du, hättest auch, weiß ich nicht, also bis auf große Fenster vorne und noch nicht mal eine große Schaufensterfront, hast du da nicht viel. Ne? Hm. Und da ist es wirklich so, dass du immer sagen musst, okay, hier musst du noch mal genauer darauf achten, als du es ohnehin schon tust, weil du immer damit rechnen musst, dass es auf irgendwo jemanden gibt, der dafür bestraft werden soll. Der wird sich einen Rechtsanwalt nehmen und der Rechtsanwalt wird natürlich gucken, in einem Strafverfahren, dass er jeden Punkt, den du unsauber bearbeitest, dir um die Ohren haut.
Weil er das natürlich eine Strafe drückt. Ich habe jetzt tatsächlich, also eine Frage, die sich mir noch nicht ganz klärt, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, ist die Ursächlichkeit. Also vereinfacht gesagt, warum macht man denn sowas? Aber in der Praxis, wie sieht, also ich finde das immer noch so schwierig nachvollziehbar. Ich verkaufe etwas, ich fingiere einen Mietvertrag und dann mache ich mich aus dem Staub. Weil das ist ja sehr schnell prüfbar, dass dann auf einmal keine Mieten kommen. Ja, also wie ist es?
Genau, das ist ja, das ist sofort aufgefallen, weil schon ab dem ersten Monatswechsel quasi keine Mieten mehr kamen.
Und wie wurde das
gegründet? Also ja, durch, also das war schon wirklich kriminelle Energie dahinter, ne? Da wurde dann schon gesagt, ja, und da muss es der irgendwelche Probleme gegeben haben bei der Kommunikation und da ist der Geschäftsführer sei erkrankt und solche Sachen. Das wurde dann noch versucht, 2-3 Monate zu verschleiern, aber dann ist das halt nachher auch auf. Und es ist tatsächlich so, dass dann, und da deshalb sage ich, dunkle Machenschaften im Nordseehalbe, dass da letzten Endes dann auch, ich sag mal, eine Dame involviert wurde,
oh Gott,
die so als Strohfrau diente, die dann letzten Endes ja auch zugegeben hat, dass sie gar nicht genau hingeguckt hat, was sie da als Mietvertrag unterschrieben hatte. So. Ja, also da kommt schon eins zum anderen. Und das hat mir auch nochmal wieder gezeigt, ich habe mir dann diesen Mietvertrag angeguckt. Ne? Der war ja auch in einer Ermittlungsakte. Ich habe mir dann diesen Mietvertrag angeguckt und habe dann für mich festgestellt, naja, ob dir das so aufgefallen wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, also ich sage ja immer bei Objektbesichtigungen, ne, wenn du dann im Keller stehst und sagst, oh, sie haben ihren Keller neu gestrichen, ja, waren wir nach so vielen Jahren ja mal wieder notwendig, wo ich dann immer sage, naja, wenn man uns verscheißern will, dann schafft man das auch, ne?
Ich hatte jetzt einen Fall, weil ich dazu ganz kurz, habe mich auch sehr geschockt, es war aber keine kriminelle Energie. Da hatten die Voreigentümer den Keller einfach komplett verfließt. Komplett. Und haben das halt einfach über Jahre nicht abgenommen. Und dann ein Ehepaar hat es gekauft und hat dann im Rahmen der Sanierung logischerweise die Fliesen abgehackt, weil altes Haus sollte bestenfalls jetzt keine irgendwelche Feuchtigkeitssperre mit drin haben. Hat man festgestellt, dass die Träger komplett korrodiert waren. Die konnten dann den gesamten Keller neu aufstützen. Oder, ich sag mal, hätten ihn aufgeben müssen, hätten ihn dann von unten nochmal anders nachstützen müssen. Also, das mag schon, ja, also, prinzipiell finde ich das nachvollziehbare Frage. Der Partner des Mietvertrags, also der da fiktiv eingezogen war, war das ein juristischer oder eine Privatperson?
Privatperson.
Und gab's die wirklich?
Mhm. Das war ja die nicht wusste, was sie da unterschrieben hat.
Weil dann wäre jetzt wieder meine Frage, habe ich dann nicht einen gültigen Mietvertrag und Anspruch auf Mieten? Weil der nachträglich...
Wahrscheinlich schon. Aber wenn ich das richtig erinnere, gibt es da auch zivilrechtlich, also wirklich einen Schuldtitel und Schuldanerkenntnis, sogar außergerichtlich. Glaube ich, außergerichtlich, ja, also so ein Schuldenbereinigung. Aber das ist dann auch nicht eingelöst worden da irgendwie. Also ja, den Mietvertrag gab es und das war natürlich auch die erste Bemühung, zu sagen, okay, wenn du die Hütte auch nicht gemietet hast quasi, ne, dann, naja. ist halt alles sehr verworren, sehr schwierig und das ist schon ein Konglomerat von mehreren Beteiligten, die auch, und das ist das eigentlich Erschreckende, über die Ländergrenzen hinweg ausnutzen, dass es in unserem föderalistischen Staat nicht so gute Kommunikation unter den Behörden gibt.
Das ja. ist unfassbar.
Also wenn dir in Niedersachsen ein Gewerbe irgendwie untersagt wird, dann heißt das nicht gleich, dass in Bremen zum Beispiel die Behörden das auch mitkriegen. Oder wenn es Ermittlungsverfahren gibt oder sonst was.
Ist es vielleicht interessant, dass sein Geld unehrlich zu verdienen?
Das ist so witzig.
Oh Gott.
Anne, ich habe genau dieses Thema auch gesagt. Sag ich, dir wird es aber auch leicht gemacht. Wir haben ja im Insolvenzrecht immer noch diese Corona-Regelungen, dass du nach 2 Jahren deine Restschuldbefreiung bekommst. Oder 3 sind es? 2? Oder, also auf jeden Fall nach einer super...
Prinzipiell, dachte ich.
Ja, ich glaube, nach Corona waren es dann 2 oder so. Naja, auf jeden Fall, also nach einer wirklich sehr, sehr kurzen Zeit. Und ich dachte, du musst einfach nur genug Geld aufnehmen. Du musst es gut verstecken. Dann gehst du in die Insolvenz, dann kriegst du wahrscheinlich noch ein Strafverfahren hinzu, wo du dann im Zweifelsfall, wenn du dir noch nie was hast zu Schulden kommen lassen, vielleicht eine Bewährungsstrafe kriegst. Und dann bist du aber reicher.
Ich habe jetzt
schwierig, kurz, oder?
Also ich sag mal so, ich möchte jetzt an die letzte Minute stellen, dass das alles Fiktion ist, dass wir hier nicht, dass wir hier von der Kripo abgeholt werden, dann in...
Du, ich nicht.
Warum denn jetzt?
Nee, weil ich muss das Gutachten noch schreiben.
Du hast doch schon den Plan. Also, ich bin Zugbrettfahrer, wie man so schön sagt. Naja, wie hat mein Chef früher mal gesagt, dann können wir wenigstens im Knast Skat spielen. Das war auch schön.
Das müsste ich dann erstmal lernen.
Ich kann das auch nicht, tatsächlich. Ich habe immer Mau Mau gespielt bei meinen Großeltern.
Oder Uno.
Nee, Mau Mau. Und dann hatte meine Oma immer so einen Klingelpott. Ne? Das war ja dann hier auch Nordrhein-Westfalen. Dann ist mal der Pott rumgegangen, hat jeder 10 Cent reingeschmissen.
Illegale Glücksspiele.
Oh, du hast recht. Ja, meine Großeltern hatten auch einen Gasthof tatsächlich. Also wahrscheinlich irgend hier.
So, wir haben schon das nächste Thema. Illegale Glücksspiele im Sachverständigenwesen. Anne Brackhoff als Insiderin packt aus.
Ich war 8 Jahre alt und ich habe, glaube ich, in Summe dann 2,50 Euro gewonnen. Und das war
so, aber jetzt möchte ich mal, Anne, ich möchte, ja.
Du kannst ja früher mal einen Döner von kaufen.
Ja, das stimmt. Anne, ich möchte jetzt aber mal eine zweite Profession von uns beiden aufdecken. Wir sind ja beide Schöffen. Also du bist Schöffin, ich bin Schöffe. Das heißt, tendenziell wäre es ja so, dass so ein Fall auch mal uns im Gerichtssaal begegnen könnte.
Betrug? Höchstwahrscheinlich. Also ich überlege gerade, was hatte ich? Nee, ich hatte Raub, hatte ich schon mal. Es war auch sehr spannend. Tendenziell, ja, du wirst, ich weiß gar nicht, wirst du öfter eingesetzt als ich? Ich bin ja nur Ersatzchefin und werde deswegen nur gerufen, wenn die Hauptchefe ausfallen und wenn deswegen etwas ignoriert. Das finde ich sehr schade, aber...
Ja, also schon, aber ich kann halt nie und ich habe Gott sei Dank eine sehr verständnisvolle Kammer, die versteht, dass wenn ich auf Seminar bin, dass ich halt nicht
kann.
Kömmlich bin. Genau. Aber also du sitzt dann, also genau, und dann weißt du ja, wie das ist, du lädst halt die Zeuginnen und Zeugen und so weiter und dann hast du da die Beteiligten sitzen und dann ist es ja schon so, dass ja, ich sag mal, dass im Strafrecht schon mal ein bisschen anders ist, das ist ja schon eine gewisse Show auch, immer von den Rechtsanwälten so.
Das stimmt, ja.
Und dazu muss man sagen, dann sitzt du da teilweise ja, und ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Strafverfahren als Schöffin gesessen hast, wo ein Sachverständiger gehört wurde, da musst du dir schon echt einiges einfallen lassen. Jetzt ist natürlich so, du hast dann ganz unterschiedliche Formen von Sachverständigen, ne, die zum Beispiel aussagepsychologische Gutachten machen, die sind halt die ganze Zeit dabei, hören sich die Aussage an und beurteilen dann, welchen Wahrheitsgehalt die hat und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hast du dann aber auch, weiß ich nicht, medizinische Gutachter, ne, bei Kunstfehlern, die dann Sachen begutachten. Und das ist schon auch ein Ding, da muss man sich klar drüber sein, wenn da geht es wirklich darum, also im Worst Case, ob jemand weggesperrt wird oder nicht.
Ja, das muss ich auch wirklich sagen.
Und wenn man im Zivilprozess ist, muss man sagen, da ist das halt so, dass sich zwei streiten, meistens über erste Weltprobleme.
Birnen im Nachbarsgarten.
Aber im Strafrecht, genau, da geht es halt darum, dass jemand strafrechtlich verurteilt wird. Und das muss man sich auch ein Stück weit zutrauen können.
Ja, also ich habe ja bisher noch nicht sehr viel Erfahrung da gehabt. Ich war, glaube ich, erst 2-mal im Einsatz und das war Raub. Und da ist es ja so, dass Raub, korrigiert mich, ich kenne mich nicht genau aus, tatsächlich wohl mindestens mit 6 Monaten Haftstrafe bestraft wird. Also das ist nichts, was du auf Bewährung aussetzen kannst, glaube ich.
Nee, doch, auf Bewährung kannst du alles aussetzen. Du
auf Bewährung aussetzen, so war das genau. Aber das hat die 2 Jahre geknackt in Summe, weil das war eine Gesamtstrafe. Also das waren mehrere Fälle und die haben sich dann ergeben. Und das, na gut, das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn ich da jetzt psychologisch drüber oder ethisch drüber reden würde, weil ich hatte so das Gefühl, das ist demjenigen, der da auf der Anklagebank saß, vollkommen Laterne. Also der macht das dann, geht dann irgendwann wieder in die Welt zurück und macht weiter, wie dem auch sei. Aber ja, tatsächlich, du hast einen Impact. Aber das sage ich ja immer in diesem Job. Du hast immer einen Impact mit dem, was du machst. Selbst wenn du die bumsliche Wertindikation für Ilse Müller in Langenwetzendorf schreibst, weil auf Basis dieser bumslichen Wertindikation, also für uns Einfamilienhaus, ich habe mal gehört, No-Brainer, finde ich auch interessant, dann wird die Schwester ausgezahlt. Oder halt weniger oder mehr ausgezahlt. Also letztendlich, die Leute vertrauen uns häufig schon blind. Und jetzt hat es natürlich in diesem Fall eine andere Ebene. Weil jetzt reden wir nicht nur über Geld, sondern wir reden hier wahrscheinlich auch über eine
Nachricht. Ja, und jetzt ist es, dass der Staat uns vertraut.
Gut, aber das macht ja auch Sinn. Auf was soll das euch sonst verlassen? Wenn nicht auf diejenigen, die diesen Sachverständigentitel tragen. Ja, deswegen ist es ja auch nicht falsch, dass man, wie wir es ganz häufig in der Ausbildung haben, diesen Titel erst nach einer gewissen Ausbildungszeit kriegt oder nach gewissen Prüfungen oder nach einer gewissen, ja, Erfahrungszeit einfach, in der ich schon daran arbeiten durfte, damit ich das, was ich mache, auch ordentlich mache. Ich fände es jetzt total spannend, wie so deine Erstindikation im Fall aussieht. Also hast du schon ein Gefühl, hast du schon mal überschlagen?
Noch. Ja, also es liegt auf jeden Fall ein Schaden vor. Das ist so alleine aufgrund der nicht genehmigten Nutzung. Ja, sicherlich auch, wenn man das ist ja das Interessante, wenn man so das Ertragswertverfahren rechnet. Ja, ich glaube auch, dass im Rahmen des, ich habe die Auskunft aus der Kaufpreissammlung noch nicht, aber wenn man das über das Vergleichswertverfahren rechnet, dass es da schon auch nochmal Unterschiede geben wird. Also ja, da ist auf jeden Fall was da. Mir ist es ja auch immer wichtig, dass wir so ein bisschen Know-how mitgeben. Und da habe ich mir heute überlegt, möchte ich euch allen eine ganz spezielle Botschaft mal mitgeben, die so ein bisschen auch über dieses Thema Strafrecht hinausgeht. Und zwar gibt es im Strafrecht die sogenannte Nullhypothese des BGH. Schon mal gehört, Anne, als Schöffin? Die Nullhypothese des BGH sagt, man geht erstmal grundsätzlich davon aus, dass die Aussagen von Zeugen nicht, also unwahr und nicht erlebnisbasiert sind, bis man Erkenntnisse darüber gewonnen hat im Rahmen der Aussage, ja, der Zeugen, dass die Informationen aussagebasiert sind und auch erlebnisbasiert sind. So. Bedeutet, wenn dich jetzt jemand als Geschädigter geladen wird, wird er als Zeuge geladen und sagt dann aus. So, und im Rahmen dieser Nullhypothese wird erstmal gesagt, du gehst erstmal davon aus, grundsätzlich, dass alle lügen und alle schlecht sind auf der Welt. Und jetzt fängst du an, daran zu arbeiten, zu erkennen, was ist wirklich tatsachenbasiert, erlebnisbasiert, ja, was kann man an konkreten Tatsachen festmachen. Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal hier im Podcast erwähnt, ich hatte meinen Vergewaltigungsprozess als Schöffe begleitet. Da war es so, dass man dann gesagt hat, okay, also bestimmte Erinnerungen an bestimmte Details, an Handstellungen, an Kleidungsstellungen und so, werden im Prinzip erinnert, ja, und das sind Dinge, wo du immer so landläufig sagst, das kannst du dir nicht ausdenken, ja, also so, das muss erlebnisbasiert sein. Und das ist jetzt natürlich ein weiter Bogen, aber ich möchte das trotzdem mal mitnehmen, diese Erkenntnisse aus dem Strafrecht, zu sagen, wir sind ja sehr geneigt, dass wir, wenn wir in so schwierigen Situationen sind, dass wir uns schon mal sympathisieren für die eine oder andere Seite, ja, weil sich zum Beispiel, ich sag mal, in so einer Scheidungsauseinandersetzung einer aufhört wie der letzte Larry, ja, und der andere sich darstellt wie ein Opfer. So. Ja, also das nur mal so. Und wir sind ja immer geneigt, dann uns natürlich total zu sozialisieren irgendwie. Mhm. Und ich finde, seit ich diese Kenntnisse aus dieser Nullhypothese erlangt habe, merke ich an mir, dass ich selber anfange, darüber nachzudenken, okay, was höre ich denn von den Leuten, die mir was jetzt hier im Rahmen der Tatsachenerhebung im Ortstermin erzählen, was grundsätzlich so ist, dass ich es wirklich glauben kann. Also wenn mir zum Beispiel jetzt jemand auf meine Frage hin, ne, warum haben sie denn da den Keller gestrichen, ja, nee, weil wir seit 50 Jahren nicht mehr gestrichen haben, dann ist es einfach erstmal eine Aussage, da ist jetzt erstmal nichts dran, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt besonders gut. Ne? Wenn der mir aber jetzt sagen würde, weiß ich nicht, wir hatten das Problem, da war eine alte Holzwand dran und dahinter war schon alles schimmelig und das haben wir alles abmachen lassen und haben das jetzt mit einer diffusionsoffenen Farbe streichen lassen, so dass die Wand dann auch besser atmen kann, dann ist das eine ganz andere Aussage mit einer ganz anderen Glaubwürdigkeit. Mhm. Ja.
Verstehe.
Und das, finde ich, ist für mich in der täglichen Arbeit ein total wichtiger Output gewesen. Ich gesagt habe, ich höre mir zwar alles an und ich bin auch im Verhalten neutral, aber ich bewerte mittlerweile die Aussagen schon ein bisschen anders, was die Menschen mir wie erzählen.
Ist es so
Weil,
einfach gesagt?
Und da, ja, erzähl.
Nein, ich sage, ist es dann so einfach gesagt zu sagen oder das Ganze zusammenzufassen unter dem Grundsatz, es ist erstmal davon auszugehen, dass jeder lügt?
Ich würde das ein bisschen abschwächen. Ich würde sagen, es ist immer davon auszugehen, dass jeder erstmal seinen Vorteil vorstellt. Ja, ob der jetzt mit wahren oder unwahren Mitteln jetzt, ich sag mal, gekennzeichnet ist. Aber nehmen wir mal jetzt diesen konkreten Fall. Es wäre ja nie zu diesem Betrug gekommen, wenn zum Beispiel in diesem Fall die Immobilienmaklerin nicht geglaubt hätte, dass das ein Büro ist.
Du kommst zu einem sehr, sehr guten Punkt, den würde ich jetzt gerne nämlich nochmal aufgreifen, weil die Frage, die sich jetzt bestimmt ganz viele da draußen stellen, ist, hätte mir das auch passieren können? Was würdest du sagen? Also jetzt denken wir uns jetzt mal in die Maklerrolle, ja? Wir kommen in diese Situation und da legt uns ein Eigentümer einen Mietvertrag vor mit einer Person, die es gibt. Gut, ja klar, jetzt hätte ich mir wahrscheinlich irgendwie noch Kontoauszüge zeigen lassen können, wo die Mietzahlung ersichtlich ist oder die Frage, sind Mietrückstellungen vorhanden, ja oder nein? Das kommuniziere ich ja dann auch an den Käufer, weil effektiv kann ich nur das kommunizieren, was ich vom Eigentum auch gesagt kriege oder was ich offensichtlich wahrnehme, ja? Weil das ist für mich gerade noch so ein Ding, kann man denn einem Makler in so einem Fall eine Schuldzuweisung mit reingeben?
Ach, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich will gar keine Schuldzuweisung geben, aber ich versuche mal nochmal einen Denkanstoß in die Richtung. Und zwar, wenn jetzt die Maklerin die Bauakte angefordert hätte im Rahmen ihrer Aufgaben, ja, wäre ihr das aufgrund ihrer Fachkompetenz sicherlich aufgefallen. Und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel immer auch aus Einfachheitsgründen darauf verzichten, Bauakten anzufordern. So. Ehrlicherweise haben wir das auch jahrelang nicht gemacht. Erst seit ich in diesem Gerichtsgutachter-Dingen gefangen bin, hinterfrage ich viele Dinge viel mehr. Und ich sag mal, das fängt ja schon an. Ich habe ein Mehrfamilienhaus zu bewerten, der Kunde schickt mir eine Mieterliste. Hm. Wenn du eine Mieterliste hast, ja, wo die Warm- und die Kaltmieten heraus hervorgehen, ne, und so weiter und so fort, forderst du dann die Mietverträge nochmal an?
In einem Verkauf würde ich es machen, ja, weil das möchte ja, denke ich, mal ein Käufer dann auch sehen.
Als Sachverständiger.
Also, ich würde sogar.
Ich bin nicht vollkommen ganz bei dir.
Sagen, ich wäre bei ja. Ja, also, wenn das ein Vollgutachten wäre, ja. Weil ja. Ich muss ja auch Mieterhöhungspotenziale kennen. Also, wenn ich mich, und das haben wir hier nicht selten, teilweise noch in Mietverträge reinarbeite, die für 3 € den Quadratmeter abgeschlossen wurden, seit 20 Jahren nicht angepasst, muss ich ja wissen, wie funktioniert denn hier Mieterhöhungspotenzial? Also, ich denke schon, nicht bei einer Wertindikation, aber bei einem Vollgutachten würde ich es wahrscheinlich machen.
Genau, und das zeigt, dass du unter jahrelangem Einfluss von mir leidest, mittlerweile auch schon, ja, diesem Misstrauen. Ja, aber das sind so Punkte. Wir haben mehr Familienhaus gehabt, da haben wir ein Gutachten geschrieben und da habe ich für eine Kellerwohnung eine Büromiete angesetzt, weil diese Kellerwohnung als Büro genehmigt war, ja. Und das wusste also seit Jahren, seit Jahrzehnten keiner. Das hat nie einen interessiert, ja. Und das sind Punkte, wo ich immer feststelle, da muss ja nicht immer kriminelle Energie dahinter stecken. Aber und deshalb auch diese Frage zum Beispiel, sind das wirklich 49 Quadratmeter? Das steht irgendwo, aber du weißt es halt nicht. Und das sind hast so Punkte. Gemessen? Ja, das wollte ich, Anne, aber das ist so ein Grundriss mit so mit kreisförmigen Aus- und da war ich raus, aber wir werden das auf jeden Fall nachmessen lassen, das ist so. Und da ist für mich einfach der Punkt zu sagen, erstmal ein gesundes Misstrauen den Menschen gegenüber, die mir Informationen liefern, ist in unserem Job manchmal und auch im Leben vielleicht sehr hilfreich, ohne dass man jetzt gleich misotrop wird oder so, ne? Also Menschenhasser.
Ja, ich glaube ihn eh nicht.
Ja, genau. Aber das abzuwägen, das finde ich, ist mein wichtigster Output hier.
Ja, ich glaube, das ist ja auch was ich auch an alle Nachwuchssachverständigen als Kollegin mitgeben kann. Ihr werdet halt gern versucht, man möchte mit euch etwas missbrauchen. Oh Gott, wie formuliere ich denn das? Also ihr werdet benutzt, sage ich jetzt mal, für irgendwas.
Am Anfang kriegst du sehr häufig irgendwelche Wanderpokale, weil andere Sachverständige schon abgesagt haben. Ja, und man kriegt das Ding und denkt, und dann muss man ja, und das ist, Anne, ein hervorragendes Beispiel, wirklich. Und dann solltest du dir die Frage stellen, warum kriege ich hier so ein Prestigeprojekt auf den Tisch?
Ja, oder manchmal sind auch die Kunden unwissend. Sag ich jetzt mal. Also ich hatte den Fall ja mal, ich bin hier von einem recht bekannten Menschen, sag ich jetzt mal, für ein Gutachten angefragt worden. Es ging um mehrere Immobilien, also ohne zu fragen, ein ganz, ganz lukratives Ding eigentlich, ne? Und dann ging es schon los, es waren noch Eigentumswohnungen dabei, wir wollten einen Ortstermin festlegen. Ja, nee, wir können nicht in die Wohnung rein. Warum nicht? Naja, ich will, das wäre mir alles zu umständlich und das dauert jetzt auch zu lange und das muss doch hier schnell gehen, irgendwas. Wo soll denn das Gutachten danach hin zum Finanzamt? Ah, sag ich, da wird das Finanzamt in die Hände klatschen, wenn ich, weil es ihnen nicht schnell genug ging, mir die Wohnung nicht von innen anschauen konnte und mit Sicherheitsabschlägen arbeitet, theoretisch. Ja, also sowas, finde ich, geht dann doch relativ schnell und da sollte man sehr vorsichtig sein. Ja, aber ich würde sagen, es lohnt sich, zu diesem Fall nochmal eine Folge 2 zu machen. Das war jetzt Folge 1 unserer True-Crime-Geschichte. Und in Folge 2 musst du uns dann mal die Ergebnisse präsentieren, was du tatsächlich an Schaden ausgerechnet hast. Das würde mich dann wirklich sehr, sehr interessieren. Aber
wenn ich das herausfinde, sehr gern.
Bitte. An alle da draußen, die zuhören. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin passionierter True-Crime-Hörer. Es gibt keine Folge Zeitverbrechen, die ich nicht auswendig kann, so in etwa. Wenn ihr auch sowas habt, bitte, bitte, bitte meldet euch mal bei uns. Also wir werden da vielleicht nicht so krasse Investigativ-Reporter werden, die dann hier noch uns so hinfliegen und recherchieren. Aber mit 2x2 würde ich das auch machen. Wäre es vielleicht ganz spannend, so einen Fall mal hier mit herzubringen.
Auf jeden Fall.
So, hast du noch ein Schlusswort?
Nein, das hatte ich ja vorhin schon zum Besten gegeben.
Alles klar. Dann, ihr Lieben, ich fand es sehr lustig. Also lustig ist es eigentlich nicht, es ist ganz dramatisch, aber es ist mal was anderes. So spannend kann Immobilienbewertung sein. Let's make Immobilienbewertung spannend. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Geht in die Welt und bewertet.
Aber richtig. Macht's gut. Ciao.
Ciao.